Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Leute, 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 was ist das denn bitte für ein Timing? Was soll das eigentlich? Und das sind meine Begrüßungsworte für die nächste Folge von Kreisab. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und mit dabei seid. Und es ist natürlich logisch, worüber müssen wir heute sprechen? Ganz klar, der große Knall bei den Füchsen Berlin. Das ist natürlich die Hammermeldung der vergangenen Tage. Erst ist Stefan Kretschmer von seinem Posten sozusagen zurückgetreten. Dann ist er gefeuert worden. Dann ist Jaron Siewert gefeuert worden. Und jetzt ist plötzlich Nikolai Krikau der Trainer und der sportliche Leiter bzw. Sportdirektor bei den Füchsen Berlin. Das ist der absolute Wahnsinn. Und boah. Ich bin gespannt, was nach all dem und auch der deutlichen Niederlage dann zu Hause gegen den SC Magdeburg im Nachgang mein Experte sagt. Und da muss ich euch jetzt mal kurz erklären, wie das abgelaufen ist. Am vergangenen Donnerstag habe ich bereits mit ihm eine lange Sendung aufgenommen. Ich glaube, die Aufnahme war so 55 Minuten lang, denn ich habe mir ja überlegt, dass ich dieses Format ein bisschen anpasse und verändere für diese Saison. Und dann dachte ich mir, darüber kann man mal ein bisschen länger sprechen. Man kann aufzeigen, wie sich das bei den Füchsen in den vergangenen 20 Jahren unter dem Geschäftsführer Bob Hanning alles entwickelt hat, wie der tickt und so weiter. Und ich glaube, das haben wir sehr, sehr gut dargelegt. Und dann haben wir die Aufnahme beendet. 5 Minuten später bekomme ich eine Nachricht. Der absolute Kracher aus Berlin. Zack, alles ist vorbei und wir beide müssen nochmal aufnehmen. Ich freue mich aber, dass er sich erneut die Zeit dafür nimmt und sagt Hallo und herzlich willkommen an Christoph Dach. Hi Christoph.
Hallo Sascha, selbstverständlich, dass ich mir wieder Zeit, klar doch.
Darüber freue ich mich wirklich sehr, weil wir uns jetzt gerade auch nochmal ausgetauscht haben und logischerweise beginnen wir mit der sportlichen Aktualität und direkt der Hinweis, wer heute denkt, wir haben noch Zeit für was anderes, nein, wir beschäftigen uns hiermit. Erstmal mit dem Spiel, welche Auswirkungen das hat, wie es überhaupt dazu gekommen ist und so weiter. Wir rollen das ganze Ding dann hinterher nochmal von vorne auf. Bob Hanning kam zu den Füchsen. Was ist dann passiert? Wie hat sich der Verein entwickelt? Dann kam Kretsche und so weiter. Das erklären wir alles nochmal. Wir haben natürlich auch ein paar Infos für euch. Also ich glaube, das ist eine Sendung, auf die ihr euch sehr, sehr freuen könnt. Und direkt nochmal der Hinweis auch vorab, bevor wir dann gleich richtig durchstarten. Ihr könnt Kreisab auch sehr, sehr gerne unterstützen, indem ihr mal bei patreon.com/kreisab vorbeischaut oder ihr schaut in die Shownotes, dort gibt es einen Link zu PayPal. Wer das nicht findet, der kann mir einfach bei Instagram eine direkte Nachricht schreiben, Kreisab folgen und dann seid ihr auch schon auf dem richtigen Weg und natürlich generell Kreisab bei Social Media folgen. Christoph, ich weiß, was deine Erwartungshaltung war vor diesem Spiel, jetzt am vergangenen Samstag. Als dann diese Meldung klar war, Siewert raus, Kretschmer raus, Krikau rein, da hast du mir direkt gesagt, du gehst von einem klaren Sieg des SC Magdeburg aus. Warum waren das deine Gedanken?
Das hat verschiedene Gründe. Das liegt natürlich zum einen daran, dass ich die ersten beiden Spiele des SCM gesehen habe und schon fand, dass die in einer wahnsinnig guten Frühform sind. Da sind alle an Bord oder fast alle zumindest. Die sind ausgeruht, die sind fit, die sind schon für den dritten Spieltag, kann man ja jetzt nach dem Füchsespiel sagen, wirklich gut unterwegs. Also das war einerseits sozusagen dann der sportliche Eindruck, den ich vom SCM hatte. Und natürlich bin ich lange genug Sportbeobachter und Sportjournalist, um zu wissen, dass so eine Nachricht, wie sie da am Donnerstag kam, jetzt auch nicht spurlos an den Spielern vorbeigeht und dass das natürlich auch massiven Einfluss auf die Vorbereitung haben würde, wenn da ein Trainer kommt, der macht eine Einheit und dann gibt es da gleich so ein großes Spiel. Ich meine, man muss sich das nochmal vor Augen führen, das war die Neuauflage des Champions-League-Finals der vergangenen Saison. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe es gewusst, aber ich habe es geahnt, sage ich mal, dass es sehr klar werden könnte, dass es dann zur Halbzeit 22:13 steht, hätte ich allerdings auch niemals gedacht.
Na, diese Dominanz des SC Magdeburg habe ich nicht erwartet, weil ich mir relativ sicher war, dass Matthias Gitze ein überragendes Spiel machen würde. Jetzt hat er natürlich wieder sehr solide Handball gespielt, aber insgesamt bei den Füchsen Berlin, da hat man richtig merken können, selbst aus der Distanz, weil wir beide ja nicht in der Halle gewesen sind, dass da irgendwas nicht passt, dass da irgendwas nicht stimmt, dass die Körperspannung nicht die richtige ist, dass sie zu viel nachdenken. Und die Füchse waren in den vergangenen Jahren, insbesondere in der vergangenen Saison, meiner Meinung nach eine Mannschaft, ich weiß nicht, wie du das siehst, die einfach mal Handball gespielt hat. Und das war vielleicht auch ein bisschen das Erfolgsrezept.
Auf jeden Fall diese Unbekümmertheit und auch die Tatsache, dass sie da ja wirklich viele gute junge Leute drin haben, die, wie du gerade schon sagtest, einfach mal machen und gar nicht so viel nachdenken. Das war eine große Stärke. Und das hat am Samstag aber auf jeden Fall gefehlt. Und die Spieler haben es ja nach dem Spiel auch eingeräumt. Ich habe 2, 3 Sätze von Fabi Wiede gelesen, der auch sinngemäß gesagt hat, natürlich ist es nicht spurlos an uns vorbeigegangen.
Ist ja auch nachvollziehbar, oder nicht?
Ja, natürlich. Ich habe ja 12, 13 Jahre über die Füchse berichtet, war wirklich auch sehr nah dran. Und ich glaube, man kann sagen, solch turbulente Tage wie seit Donnerstag hat dieser Verein in seiner Geschichte oder in seiner jüngeren Geschichte zumindest noch nicht erlebt.
Ja, es ist wirklich unglaublich und dieses Spiel war auch unglaublich. Die Dominanz des SC Magdeburg war unglaublich und mir ging es so, als ich dann gesehen habe, wie sich die ersten Minuten entwickeln, dass ich sehr, sehr schnell das Gefühl hatte, hier ist einfach nichts drin für die Füchse Berlin. Also gefühlt war das Ding, und das ist es im Handball ja eigentlich nie, nach 10 Minuten durch. Das ist ganz kurios.
Ja, also zumal die Mannschaften sich in den letzten Jahren ja häufig begegnet sind. Es waren immer sehr, sehr knappe Spiele. Es war immer umkämpft und so ein klares Ding wie am Samstag kann ich mich auch nicht dran erinnern.
Jetzt ist es so gekommen. Der SC Magdeburg hat das Ding deutlich gewonnen. Sie hätten es sogar noch höher gewinnen können, als dann das Endergebnis aussagt. Aber das ist eigentlich nicht das Resultat, was zu diesem Spiel passt. Das ist ja auch sehr kurios. Was macht dieses Spiel jetzt, glaube ich, mit den beiden Mannschaften, mit dem SC Magdeburg, macht es, dass sie ganz genau wissen, hey, uns muss man erstmal schlagen, also das Selbstverständnis, was man sich in den letzten Jahren erarbeitet hat, immer um Titel mitzuspielen und diese dann auch regelmäßig zu gewinnen, das haben sie mit diesem Resultat nochmal manifestiert. Für die Füchse ist das schon ein Einschnitt, vor allem halt, wie es gelaufen ist. Und sie müssen jetzt nach Nantes in der Champions League. Das ist eine unangenehme Auswärtsreise. Da ist immer eine sehr, sehr gute Stimmung, auch wenn ich glaube, dass Nantes in dieser Saison in Frankreich tatsächlich nur die drittbeste Mannschaft ist. Die, ja, die verändern sich gerade so ein klein wenig. Und ich habe sie auch schon in der Vorbereitung gesehen und das fand ich nicht so überzeugend. Und danach müssen die Füchse zum VfL Gummersbach und in Gummersbach zu spielen. Das ist immer ganz schön hart. Von daher, ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Was denkst du denn, was das mit beiden Mannschaften macht?
Ich würde mich dir da total anschließen. Ich glaube, man hat auch gesehen, ich habe in der Halbzeitpause darauf geachtet, wie Bennett Wiegert reagiert hat, als die Halbzeitsirene ertönte. Und der hat quasi Fäuste durch die Luft geworfen und der wusste da schon, dass das Spiel entschieden ist und dass es natürlich auch ein Fingerzeig im Kampf um die Meisterschaft ist. Ich glaube, wem bis Samstag noch nicht klar war, dass der SCM dieses Jahr, glaube ich, die gejagte Mannschaft sein wird, der sollte das spätestens bei diesem Spiel erkannt haben. Und ansonsten bin ich auch bei dir. Ich glaube, eine Heimniederlage gegen den SCM am dritten Spieltag kann passieren. Wie es passiert ist, kann ich mir gut vorstellen, dass das wirklich noch viele Nachwirkungen hat und dass da viel aufgearbeitet werden muss, gar nicht speziell auf dieses Spiel bezogen, sondern generell auf diese 3, 4 Tage, die jetzt hinter uns liegen und alle Personalentscheidungen, die damit verbunden sind. Und eins ist natürlich auch klar, ich glaube, die werden jetzt unter dem Brennglas beobachtet werden, die Füchse. Also nach den Aktionen, die da letzte Woche passiert sind, werden alle noch genauer hinschauen und noch akribischer gucken, wo geht's denn jetzt hin und wie ist denn diese Entscheidung tatsächlich zu beurteilen und welche Konsequenzen hat sie?
Wir haben am Donnerstag während unserer Aufnahme natürlich noch relativ viel spekuliert. Ist ja logisch, weil wir nicht wussten, was wird denn passieren. Du warst dir in der Aufnahme, das kann ich ja auch ganz ehrlich jetzt hier sagen, relativ sicher, dass Stefan Kretschmer das bis zum Saisonende professionell durchziehen wird. Das ist jetzt überhaupt nicht passiert. Das Gegenteil ist ja quasi eingetreten und wir möchten jetzt aufzeigen, wie das alles zustande kam. Und wir fangen dann nicht bei der Aktualität an, sondern wir beginnen vor 20 Jahren, als der Präsident Frank Steffel sich entschieden hat zu sagen, wir brauchen hier eine Veränderung, wir wollen hoch in die erste Liga, wir wollen Spitzenhandball in Berlin liefern. Damals waren es die Reinickendorfer Füchse. Mittlerweile sind es die Füchse Berlin, deutscher Meister, Pokalsieger geworden, die European League gewonnen und so weiter und so fort. Unfassbar erfolgreich, sich immer weiterentwickelt. Gehen wir mal zurück in die erste Phase. Es wurde dann irgendwann so ein tschechischer Torhüter verpflichtet, noch in der zweiten Liga. Und das hat dem Verein so einen richtigen Push gegeben.
Ja, genau. Peter Stochel kam damals als, wie du schon sagtest, gerade als tschechischer Nationaltorhüter, kam in die zweite Liga und hat da ein Jahr lang wirklich alle zur Verzweiflung getrieben, weil das natürlich bei allem Respekt vor den anderen Zweitligaspielern, aber das hatte natürlich nicht sein Leistungsniveau und Peter war da schon derjenige, der erste richtig große Füchse-Spieler, würde ich sagen, der den Verein auch geprägt hat, der dann auch dazu beigetragen hat, dass sie im ersten kompletten Jahr mit dem Geschäftsführer Bob Hanning auch direkt in die Bundesliga aufgestiegen sind. Und damals war es ja auch schon noch einfach so, als Bundesliga-Aufsteiger war jetzt im Normalfall nicht klar, dass man die Klasse hält. Die Füchse haben es dann relativ problemlos und auch reibungslos geschafft, die Klasse zu halten und haben dann Stück für Stück dann auch die Erfolgsleiter sozusagen weiter erklommen.
Und sehr, sehr auffällig, zu diesem Zeitpunkt von 2005 bis 2009 gab es einen Trainer mit Jörn-Uwe Lommel, also Kontinuität auf der Trainerbank. Das hat sich dann fortgesetzt mit Dago Sigurdsson. Der Trainer war von 2009 bis 2015 und den hat Bob Hanning ja auch nicht entlassen, sondern Sigurdsson war zu dem Zeitpunkt dann ja auch schon Trainer der deutschen Nationalmannschaft und der DHB, der mag eben diese Doppelfunktion nicht und dann war irgendwann Sigurdsson halt fest beim DHB. Also es ist nicht so, dass Bob Hanning seinen Trainer rausgeworfen hätte. Und das nach insgesamt dann 10 Jahren.
Genau, es war nicht so, dass er den Trainer rausgeschmissen hat oder sich von ihm getrennt hat, sondern Dago ist dann halt sozusagen zum DHB weitergezogen, hat ja da auch eine sehr erfolgreiche Zeit dann auch geprägt. Grundsätzlich kann man sagen, dass bei den Füchsen jetzt keine große Trainerrotation stattgefunden hat. Also nach Sigurdsson kam Erlingur Richardson, dann kam Willi Nepetkovic und dann Jaron Siebert und wir reden von einem Zeitraum von 15 Jahren in etwa. Also Bob Hanning ist prinzipiell schon daran gelegen, dass er da natürlich Kontinuität und Planbarkeit auf der Trainerposition hat. Und es wäre ja auch alles andere als zu vermitteln gewesen, sich damals von Dago mit sportlichen Gründen zu verabschieden. Der hatte mit denen den DHB-Pokal gewonnen und hat die auch in eine ziemlich gute Richtung gebracht damals.
Es ist auch so, der einzige Fehlgriff, den er wirklich hatte bei seiner Trainerwahl in diesen 20 Jahren, hat er einen Trainerfehlgriff gehabt. Das war Erlingur Richardson. Der war gut 1,5 Jahre Trainer der Füchse und damals der Nachfolger von Dago Sigurdsson. Und das finde ich insgesamt unfassbar bemerkenswert. Das kenne ich eigentlich von keinem anderen Club. Es gab natürlich mit Kai Wandschneider da mal einen Trainer, der war ewig in Dormagen und danach war er ewig in Wetzlar. Aber dass ein Verein über so einen langen Zeitraum im Prinzip nur einmal daneben liegt und mit den anderen Trainern über viele Jahre arbeitet, das ist ein Alleinstellungsmerkmal der Füchse Berlin aktuell im deutschen Handball. Jetzt kann man sagen, okay, beim THW Kiel ist das auch so. Da war Nocker Sedarusic sehr lange, dann war Alfred Gislason sehr lange und Philipp Jicher ist jetzt auch schon einige Jahre Trainer des THW Kiel. Ich nehme den THW aber mal ein bisschen außen vor, denn die waren dann irgendwann schon nationale Spitze und dann sind sie das geblieben. Die Füchse, die kamen von unten und mussten sich erstmal an die erste Liga gewöhnen und akklimatisieren und haben sich dann immer stetig weiterentwickelt. Deswegen muss ich sagen, an der Stelle, da muss man schon mal einen Pluspunkt geben in Richtung Bob Hanning. Der weiß ja anscheinend, was er tut, was das angeht.
Er hat mit seinen Personalentscheidungen total oft richtig gelegen, Sascha, da bin ich bei dir. Und bei Erlingur Richardson war es auch so, ich glaube, der ist auch so ein bisschen an der hohen Erwartungshaltung gescheitert, die Dago da hinterlassen hat. Da war ja auch so ein bisschen der Hintergedanke, wir holen nach einem Isländer, holen wir nochmal einen Isländer, der hatte vielleicht einen ähnlichen Ansatz. Und ich glaube, da war so ein bisschen quasi der Wunschgedanke Dago 2.0. Das hat dann nicht geklappt, weil Richardson einfach auch ein anderer Typ war und weil der auch, ja, ich sag mal, mit der Mannschaft damals schon größere Probleme hatte. Und der hat sich dann tatsächlich nur 1,5 Jahre gehalten, aber ansonsten war da immer Kontinuität drin und man wusste, woran man ist bei den Füchsen.
Wo du gerade das Wort Personalentscheidung in den Mund genommen hast, es kamen ja dann noch andere relativ schillernde Persönlichkeiten. 2009 kam Silvio Heinevetter dazu, der 11 Jahre bei den Füchsen gespielt hat und dann noch ein viel, viel größerer Name mit Ica Romero 2011. Und da dachten viele wahrscheinlich, ach, da kommt ein alter Spanier, das ist doch nur der große Name. Aber der hat diesen Verein auf vielen Ebenen nochmal auf ein anderes Level gehoben. Und das war auch der Mut von Bob Hanning, so eine Entscheidung zu treffen. Das hätten viele andere wahrscheinlich auch nicht probiert.
Damals war es so, es gab, also Dago und Bob haben damals mal erzählt, wie das so läuft bei personellen Verpflichtungen. Die hatten da ein sogenanntes Ampelsystem und beide haben sich dann sozusagen die Spieler angeguckt und wenn beide gesagt haben, grünes Licht, dann haben sie den Spieler auch geholt. So war es auch im Fall Ica Romero und zu den vielen Leuten, die damals dachten, oh, jetzt kommt hier so ein älterer Spanier, für den es in Barcelona vielleicht nicht mehr ganz reicht, habe ich auf jeden Fall auch gezählt und dachte, mal gucken, was das wird. Aber Ica war, erstmal war der menschlich natürlich eine absolute Sensation. Das war so ein Typ, der kam in den Raum und alle Leute haben sich um den geschart und der hat es auch geschafft, irgendwie die Menschen zu fangen, obwohl er natürlich auch, muss man so sagen, sehr rudimentär Deutsch gesprochen hat und auch keine großen Anstalten gemacht hat damals, sein Deutsch unbedingt zu verbessern. Trotzdem hat er denen natürlich ganz viel Erfahrung gegeben und ich kann mich noch erinnern, ich habe gerade vom DHB-Pokal gesprochen, den die Füchse mit Dago gewonnen haben. Damals im Finale gegen Flensburg war das. Da war Ica Romero auch derjenige, der mit seiner Erfahrung das Ding gesteuert hat und der auch dafür gesorgt hat, dass sie da den ersten richtig großen Titel holen konnten. Und der war ja dann später auch Kapitän und nach Peter Stochel und Silvio Heinevetter so der dritte richtig große Füchse-Spieler, würde ich sagen, der die lange geprägt hat.
Wir gehen nochmal einen Schritt zurück, bevor wir dann irgendwann wieder in die Aktualität kommen, um nochmal deutlich zu machen, was für ein Typ Bob Hanning eigentlich ist. Wir haben jetzt also festgestellt, Kontinuität auf der Trainerposition, da möchte er in der Regel eigentlich Ruhe haben. Trotzdem gleichzeitig Mut bei Personalentscheidungen, was die Spieler angeht, auch mal etwas Außergewöhnliches zu wagen. Und wer das nicht weiß, Bob Hanning hat ja in der Jugend Tusem Essen trainiert und er hat den Jahrgang trainiert mit zwei Spielern, die den deutschen Handball immer noch prägen und zwar jetzt mittlerweile als Trainer, nämlich Florian Kehrmann und Thorsten Jansen. Mit ihnen ist er deutscher A-Jugendmeister geworden und hat insgesamt 6 Spieler dieser Meistermannschaft damals mitgenommen zum Drittligisten SG Solingen und dieser Verein ist dann nach 4 Jahren mit Bob Hanning als Trainer in die erste Liga aufgestiegen. Als dann die SG Solingen in der ersten Liga gespielt hat, war Bob Hanning aber da nicht mehr Trainer. Er ist dann nach Wuppertal gegangen, nach Wildstedt, zum HSV. Und beim HSV, da hatte er dann irgendwann eine absolute Star-Truppe und das hat dann nicht mehr so gut funktioniert. Und dann ist er da dann halt gegangen, beziehungsweise gegangen worden, das kann man so oder so interpretieren. Und später ist er dann bei den Füchsen gelandet. Und was auch, glaube ich, relativ wichtig ist für die Einordnung, Bob Hanning ist gelernter Kaufmann. Und ich denke, dass das keine unwichtige Rolle spielt in dem ganzen Zusammenhang. Er weiß, wie man Entscheidungen treffen muss. Er weiß, dass man natürlich auch aufs Geld achten muss. Das sollten wir nicht unterschätzen, wo er wirklich herkommt.
Ja, er hat mir auch mal die Geschichte erzählt, dass er als ganz junger Mann in Essen ein Sportgeschäft übernommen hat und da sehr schnell auch erfolgreich war und gute Gewinne gemacht hat. Und das ist schon ein sehr, sehr zentraler Punkt in seiner Vita und den betont er auch und auf den ist er auch stolz, glaube ich. Und es war natürlich, und dann sind wir vielleicht wieder auch bei Kretschmer und Hanning, ich habe vor 3-4 Jahren meine Geschichte für die Handball Insight geschrieben, wo ich der Frage nachgegangen bin, wie funktionieren die beiden denn nebeneinander? Also wer macht konkret was? Wie sind die Absprachen etc.? Und da war es schon so, dass mir beide unabhängig voneinander erzählt haben, Kretsche ist im Grunde für die Kaderplanung verantwortlich, er kontaktiert die Leute, er nimmt Kontakt mit den potenziellen Neuzugängen auf und guckt sozusagen, wer nach Berlin kommen könnte. Und Bob Hanning hat dann die Aufgabe zu gucken, ob das Ganze auch wirtschaftlich machbar ist. Und diese Trennung haben sie, glaube ich, ganz gut hinbekommen über die Jahre und die ist auch bezeichnend für ihn, sage ich mal, oder die beschreibt ihn ganz gut.
Wir bleiben bei der Zeit damals. Ich habe ja gerade gesagt, er hat Tusem Essen zur deutschen A-Jugendmeisterschaft geführt und das ist auch etwas, was er sich bei den Füchsen auf die Fahne geschrieben hat. Der steht ja immer noch regelmäßig auch in der Trainingshalle und er war natürlich auch der Jugendtrainer von 3 ganz, ganz wichtigen Personen, wenn wir auf die Aktualität blicken, nämlich von Jaron Siewert, von Fabian Wiede und von Paul Druck, seinem designierten Nachfolger als Geschäftsführer der Füchse. Das soll ja dann in 2 Jahren der Fall sein. Und das ist auch, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Er hat immer dafür gesorgt, dass der Verein in der Lage ist, Spieler aus dem eigenen Nachwuchs so gut zu fördern, dass man natürlich dadurch auch Geld gespart hat, ja, weil man in der Lage war, eben die eigenen Nachwuchsspieler einzusetzen und den eigenen Kader auszubilden. Und wenn wir auf den Meisterkader der vergangenen Saison blicken, da waren 7 Spieler mit dabei, die Bob Hanning ausgebildet hat.
Ja, und das waren nicht irgendwelche Spieler, das war nicht der dritte Linksaußen, sondern das waren auch Rückraumspieler, das waren dann Leute wie Nils Lichtlein, Tim Freihöfer, Mattes Langhoff, auch Lasse Ludwig muss man nennen, der jetzt auch wieder gut gehalten hat gegen Magdeburg. Das waren alles sozusagen seine Jungs und das ist auch einer der Gründe, weshalb, glaube ich, ganz wenige Leute verstehen, was da in den letzten Tagen passiert ist. Nochmal zusammengefasst. Die Füchse sind vor 2 Monaten zum ersten Mal Meister geworden mit einer Mannschaft, in der 7 Leute stehen, die sie selbst ausgebildet haben, die Anfang 20 sind, die also eine Perspektive haben wirklich für die nächsten Jahre. Und man dachte so, eigentlich haben die alle Teile zusammen, um in ruhigem Fahrwasser durch die nächsten Jahre zu kommen. Und dann passiert so eine Bombe wie in der vergangenen Woche. Ich glaube, das hat auch bei ganz, ganz vielen zu Unverständnis und zu Fragezeichen geführt.
Wir versuchen aus diesen Fragezeichen natürlich im weiteren Verlaufe der Sendung ein paar Ausrufezeichen zu machen. Ich bin sehr gespannt, ob uns das gelingen wird, aber das müsst ihr natürlich dann am Ende beurteilen. Dann gab es ja nochmal einen Einschnitt und zwar offiziell zum 01.01.2020. Da hat nämlich Stefan Kretschmer angefangen als Vorstand Sport der Füchse Berlin und hat die von dir eben beschriebene Rolle übernommen. Was waren damals deine Gedanken, als du das gehört hast, dass Kretsche nach Berlin kommt?
Ich konnte es eigentlich am Anfang nicht so wirklich glauben, weil wir haben es ja letzte Woche auch schon rausgearbeitet. Es war jetzt nicht so, dass Hanning und Kretschel vorher gute Freunde waren, sondern es war irgendwie eher so gefühlt so eine Zweckgemeinschaft. Andererseits habe ich mich damals dann auch mit Kretschel getroffen. Wir waren Mittagessen. Der hat dann auch erzählt, wie viel ihm das bedeutet, dass er in seiner Heimatstadt so eine Position einnehmen kann. Und man hat ihm auch angemerkt, er sprudelt vor Energie und vor Tatendrang und er hatte da richtig Bock drauf. Und grundsätzlich war es natürlich so, dass die Nachricht, dass Kretschmer zu den Füchsen wechselt, war eine absolute Sensation damals. Ich kann mich erinnern, ich habe ja auch am Donnerstag schon gesagt, das wäre die größte Personalie im Berliner Sportjahr 2019 gewesen, wenn nicht Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC ein paar Wochen in Amt und Würden gewesen wäre. Also Kretschmer zu den Füchsen war damals wirklich eine Sensation. Und so sensationell, wie es damals war, dass er kam, so ist es ja auch irgendwie zu Ende gegangen. Also, dass er da jetzt seinen Posten nicht bis zum Ende der Saison ausübt, war für mich auch eine Sensation, als es letzte Woche kam. Insofern, ja, waren Anfang und Ende dieser Zusammenarbeit schon vergleichbar miteinander.
Ja, absolut. Also, es begann mit einem Kracher im positiven Sinne, natürlich mit der Meldung, dass er überhaupt nach Berlin kommt. Jetzt ist es mit einem Kracher im negativen Sinne zu Ende gegangen. Hast du damals geglaubt, dass die 5 Jahre überhaupt zusammenarbeiten können?
Ich habe mich schon gefragt, wie das wohl funktionieren würde. 2 Männer mit solchem Ego und auch mit solcher Reichweite und auch mit so einem Geltungsdrang, kann man schon sagen. Andererseits hatte ich dann über einen sehr langen Zeitraum das Gefühl, die machen das wirklich gut. Ich meine, die Mannschaft ist sportlich immer besser geworden, hat jedes Jahr irgendwie die nächste Stufe sozusagen erreicht. Und man hat ja auch keine öffentlichen Dissonanzen vernommen. Gefühlt, wenn man so von draußen und aus ein bisschen Entfernung drauf geguckt hat, sah das so aus, als ob die da sozusagen ganz normal arbeiten und als ob da alles einigermaßen ruhig ist.
Ja, absolut. Also nach außen auf jeden Fall. Und eigentlich spricht das dafür, dass das dann im Innenleben auch nicht groß anders gewesen ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass es die ein oder andere Diskussion gab, natürlich auch oder vor allem bei den Personalentscheidungen, denn ich glaube, dass Stefan Kretschmer an der einen oder anderen Stelle gesagt hat, ich würde da lieber nochmal einen erfahrenen Spieler einbauen, zum Beispiel nach der Verletzung von Paul Drucks. Dann kam ja dann Mathis Langhoff, der das sehr, sehr gut gemacht hat und diese Lücke füllen musste. Und da kann ich mir vorstellen, dass Kretsche gesagt hat, ein bisschen mehr Erfahrung, dann haben wir größere Chancen, deutscher Meister zu werden. Hat er am Ende dann trotzdem geklappt. Aber 5 Jahre, also 5,5 Jahre, die es dann gewesen sind, die haben meine Erwartung fast schon ein bisschen übertroffen, bin ich ganz ehrlich.
Nicht nur deine, Sascha. Ich bleibe ja dabei, dass die Meisterschaft der Füchse letzte Saison, das war schon eine mittelgroße Sensation für mich, weil ich habe es schon im Podcast letzte Saison gesagt, als es so auf die Zielgerade ging. Für mich haben die Füchse jetzt nicht den besten Kader in der letzten Saison gehabt. Sie waren die beste Mannschaft, aber in der Breite ist da Magdeburg deutlich besser gewesen, Flensburg vielleicht auch noch zu nennen. Und nochmal zurück zum Thema, wer will was? Es hieß ja zunächst, als Kretschmers Abschied bekannt war, hieß es ja zunächst, dass es im Grunde Streitigkeiten um die Ausrichtung des Vereins gab. Einer wollte, also nämlich Hanning wollte, dass immer mehr Jugendliche sozusagen eingebaut werden. Kretsche wollte eher auf international erfahrene Leute setzen. Und das finde ich irgendwie fadenscheinig, weil die Stärke der Füchse-Mannschaft war ja in der vergangenen Saison, dass sie eben beides hatten, dass sie internationale Stars haben, wie eben Gitzel oder Milosavljev oder Marzenic oder Lasse Andersen, und dass sie auf der anderen Seite eben ihre tollen Nachwuchs- oder ehemaligen Nachwuchsspieler haben, die ja im Zusammenspiel dafür gesorgt haben, dass sie letztes Jahr so erfolgreich waren. Deswegen glaube ich, war das war eine offizielle Version, um irgendwie den Leuten und der Öffentlichkeit eine Variante zu präsentieren, weshalb es da auseinandergegangen ist. Aber das hat nicht den Tatsachen entsprochen.
Wir wissen ja jetzt zumindest mal, was die offizielle Sprachregelung ist. Als dann die Meldung kam, dass Stefan Kretschmer sagt, ich bin sozusagen raus hier, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Was war denn deine erste Reaktion am Donnerstag?
Ich war überrascht, genauso überrascht wie zu dem Zeitpunkt, als Kretsche kam, haben wir ja gerade rausgearbeitet, und dachte aber trotzdem, gut, jetzt geht's hier vielleicht zwischen Hanning und Kretschmer auseinander, und trotzdem dachte ich, die werden ja professionell genug sein, das irgendwie über die Saison zu bringen und die Saison vernünftig zu Ende zu bringen, dass das dann offenbar nicht mehr möglich war, weil es im Hintergrund scheinbar mächtig gekracht hat, war ein Punkt. Allerdings muss ich sagen, ich hätte das durchaus noch verstanden, wenn jetzt quasi Kretschmer und Hanning sich trennen. Was mit Jaron passiert ist, erschließt sich mir überhaupt nicht, dass sie da 2 Monate nach der Meisterschaft ihren Meistertrainer entlassen. ist für mich wirklich ein wirklich beispielloser Vorgang und erschließt sich mir nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Keine Ahnung, was da passiert ist.
Ich habe in den vergangenen beiden Tagen mit einigen Leuten darüber gesprochen, die sich sehr für Handball interessieren, die im Thema sind, die das natürlich jetzt auch eng verfolgt haben. Und tatsächlich war es so, Christoph, kein einziger von diesen hat gesagt, wir können das nachvollziehen, was da passiert ist in Berlin. Niemand.
Mhm. Ja, zumal, man muss ja auch nochmal, wenn man es ein bisschen chronologisch aufarbeitet, die Füchse haben am Mittwoch in Göppingen gespielt und gewonnen, am Mittwochabend, da war Jaron noch Trainer. Und am Freitagmittag gibt es eine Pressekonferenz in Berlin, auf der Nikolai Krikau als neuer Trainer vorgestellt wird. Und da kann mir niemand erzählen, dass das am Donnerstag eingetütet worden ist. Sprich, da sind am Mittwoch auf jeden Fall schon Gespräche gelaufen und das ist dann einfach auch, tut mir leid, das so sagen zu müssen, das ist dann auch menschlich unsauber, den Leuten zu sagen oder zu suggerieren, wir einigen uns hier bald und Hanning hat ja gesagt, es lag ein unterschriftsreifer Vertrag für Jaron Siewert vor und 36 Stunden später präsentiert er einen neuen Trainer. Also die Chronologie ist sehr zweifelhaft.
Die ist vor allem auch deswegen zweifelhaft, weil Nikolai Krikau in Flensburg erst noch seinen Vertrag auflösen musste. Also es geht ja nicht in 10 Minuten.
Genau. Ist ja nochmal sozusagen Wasser auf die Mühlen der Sachen, die ich gerade gesagt habe. Da ist auf jeden Fall schon ganz, ganz viel im Hintergrund passiert und angeschoben worden.
Kannst du diesen Frust sozusagen, den Stefan Kretschmer da in seinem Instagram-Post oder in seiner offiziellen Meldung zu seinem Ende bei den Füchsen mehr oder weniger zwischen den Zeilen hat durchklingen lassen, verstehen? Also, dass der sagt, ich habe auf so eine Scheiße keinen Bock?
Ich kann es sehr gut verstehen, weil wenn man einfach die harten Fakten nimmt und guckt, was die Füchse sozusagen in den letzten Jahren erreicht haben, gekrönt von der Meisterschaft und dem Champions-League-Finale letztes Jahr, dann kann man als Arbeitnehmer, der ja Stefan Kretschmer in dem Fall ist, natürlich zu der Erkenntnis kommen, so gut wie wir hier gearbeitet haben, da wäre es schon angemessen gewesen, wenn man hier den Vertrag vorzeitig verlängert hätte, kann ich total verstehen.
Seinen eigenen oder den von Jaron Siewert?
Zunächst mal sein und der von Jaron wäre ja dann, glaube ich, einfach nur eine Konsequenz gewesen. Kretscher und Jaron waren schon ein gutes Team über die Jahre. Die sind, glaube ich, ganz gut zusammengewachsen und waren sich auch einig. Insofern beides quasi. Das eine wäre ja dann aus dem anderen resultiert.
Wir haben jetzt eben darüber gesprochen, dass bei seinen Personalentscheidungen Bob Hanning in der Regel keine Fehler gemacht hat oder nur sehr, sehr wenige. Klar, es gab auch mal den ein oder anderen Spieler, der verpflichtet wurde, der dann nicht eingeschlagen hat. Das ist ja immer der Fall. Aber zumindest bei der Trainerwahl, da lag er in der Regel immer sehr richtig. Als ich dann in den vergangenen Tagen da mit anderen drüber gesprochen habe, habe ich gesagt, ich glaube, es war ein Fehler, den Bob Hanning gemacht hat, den man immer vermeiden sollte, dass der Vertrag des Trainers und des sportlichen Entscheidungsträgers, in dem Fall Stefan Kretschmer, im gleichen Jahr ausläuft. Wie siehst du das?
Oh, habe ich ehrlicherweise noch gar nicht drüber nachgedacht. Andererseits, also ich sag mal so, man kann es ihm als Nachteil auslegen, man kann es ja aber auch dann durchaus so auslegen, dass man sagt, gut, wenn es mit beiden quasi gut funktioniert, machen wir halt in der Konstellation weiter.
Ja, kann man auf jeden Fall auch so sehen, stimme ich dir zu. Auf der anderen Seite bringt dich das ja immer in eine Notsituation, wenn es mit dem einen oder anderen mal nicht funktioniert. Also das ist so ein bisschen das, wo ich denke, vielleicht ist das so ein kleiner Punkt, weil wäre der Vertrag von Jaron Siewert weitergelaufen, ich sage jetzt mal einfach bis 2027, also nicht in allzu weite Zukunft, sondern eben diese eine Saison mehr als bei dem Vertrag von Stefan Kretschmer, dann hätte man ja sagen können, gut, okay, wir müssen jetzt mit Kretsche verhandeln und dafür nehmen wir uns Zeit und Ruhe und wenn das mit dem nicht weiterläuft, dann sind wir wenigstens mit Kontinuität auf der Trainerposition unterwegs, dann suchen wir uns erstmal einen neuen Vorstand Sport. Andersrum hätte man sagen können, okay, Kretsche, wir möchten wahrscheinlich jetzt erstmal nicht mit Jaron weiterarbeiten, wir setzen aber weiter auf deine Kompetenz und die hat er ja in den vergangenen Jahren unter Beweis gestellt und dann suchst du bitte einen neuen Trainer. Dann hätte er immer noch sagen können, ja, das ist aber mein Mann oder er hätte sagen können, okay, das ist eure Entscheidung, wir müssen in eine andere Richtung gehen, kann ich mit leben, finde ich zwar nicht super, aber kann ich mit leben, wie auch bei einigen anderen Entscheidungen, ja, also als Jaron Siewert dann damals, 2020, als Nachfolger von Michael Roth und eigentlich als Nachfolger von Velimir Petkovic zu den Füchsen kam, war das ja auch nicht Stefan Kretschmers Entscheidung. Das stand schon vorher fest, als er dann den Posten des Vorstands Sport eingenommen hat.
Genau, das hatte Bob Hanning von langer Hand vorbereitet. Und Jaron hatte ja auch, ich sage einfach mal, sein Meisterstück mit dem Aufstieg bei TuS Essen gemacht und hatte sich dann damit gewissermaßen für den Posten als Cheftrainer bei den Füchsen qualifiziert. Da hatte aber mit der Personalie Jaron Siewert hatte Stefan Kretschmer damals nichts zu tun. Das war schon alles eingetütet. Aber vielleicht nochmal zurück zu deiner These, dass es ungünstig ist, die beiden Verträge zeitgleich auslaufen zu lassen. Ich glaube, selbst wenn die vielleicht Verträge bis 27, 28 gehabt hätten, wer weiß, ob es da nicht genauso gekracht hätte, ob die Vertragssituation wirklich auch ausschlaggebend war oder ob da im Hintergrund so viele Sachen passiert sind, dass es jetzt vielleicht trotzdem zu diesem personellen Beben gekommen wäre. Auszuschließen ist es auch nicht.
Und da kommen wir jetzt zu einer Personalie, die anscheinend, das hört man hier und da und eigentlich überall, eine gewichtige Rolle gespielt haben muss. Das ist Matthias Gitzel. Der hat das so versucht, ein bisschen von sich zu weisen, aber war auch nicht richtig konkret in der Aussage. Er hat natürlich gesagt, dass das menschlich sehr, sehr schwer war. Das kann ich auch nachvollziehen. Trotzdem hört man von vielen, dass er jemand war als treibende Kraft, der gerne wieder mit Nicolai Krikau zusammenarbeiten wollte, wie sie das in der Vergangenheit schon bei GOG getan haben. Und da stelle ich mir die Frage, bei all der Konsequenz in den Entscheidungen, die Bob Hanning in den letzten zwei Jahrzehnten getroffen hat, so sehr auf die Meinung eines Spielers zu hören? Ich weiß nicht.
Wenn es so war, und ich glaube auch, dass es so war, also vielleicht vorneweg, Bob Hanning hat ja am Samstag in der Halbzeitpause auch gesagt, O-Ton, bei uns entscheiden die Gesellschaft da über die wichtigen Personalien und nicht die Spieler. Das mag vielleicht wirtschaftlich stimmen. Trotzdem muss man dazu natürlich sagen, Matthias Gitzel ist ein Spieler, wie ihn die Füchse noch nie hatten. Ist der mit Abstand beste Handballer, der jemals dieses Trikot getragen hat. Und da ist es, glaube ich, auch nur logisch. Und da können sie jetzt alle versuchen, sich irgendwie rauszureden oder zu sagen, der hatte damit nichts zu tun. Da ist es natürlich logisch. Und ich will gar nicht sagen, dass er da die Entscheidung getroffen hat. Aber zumindest, dass seine Meinung eine gewichtige Rolle spielt. Ich glaube, darüber müssen wir uns nicht unterhalten.
Ist das gerechtfertigt?
Das ist natürlich immer schwierig. Man macht sich ja abhängig von einer Person in dem Fall oder man gibt sehr viel auf die Meinung dieser einen Person. Gerechtfertigt kann man lange darüber diskutieren. Wie gesagt, bei Gitzel sportlicher Klasse, ich glaube, steht außer Frage, dass die ohne den niemals Meister geworden wären. Und das wird er natürlich auch wissen. Der ist natürlich nach außen hin immer auch ruhig und wirkt zurückhaltend und nett und durchaus introvertiert. Aber Spitzensport auf dem Niveau hat natürlich auch immer mit Ego zu tun und hat natürlich auch immer damit zu tun, dass man natürlich gern mit Leuten zusammenarbeitet, die man schon kennt, bei denen man weiß, wie der andere tickt. Die Puzzleteile liegen auf dem Tisch, würde ich sagen, und man muss sie nur zusammensetzen und das ist kein besonders kompliziertes Puzzle, glaube ich.
Nö, ich glaube, das ist ein Puzzle mit einigen Teilen, aber wo die Farben an den Ecken so klar sind, dass man das eine Stück ans andere relativ schnell setzen kann. Was ich dann trotzdem so erstaunlich finde, ist dann auch der Zeitpunkt. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wenn es schon in der vergangenen Saison oder gegen Ende der vergangenen Saison die Idee von Bob Hanning gab und vielleicht auch die Meinung von Matthias Gitzel, dass man da ein bisschen was verändern muss. Warum zieht man das dann durch den Sommer? Das verstehe ich einfach nicht.
Naja, dreh mal die Frage um, Sascha. Was wäre passiert, wenn die Füchse nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft und nach dem Einzug ins Champions-League-Finale in der Sommerpause gesagt hätten, wir trennen uns jetzt übrigens von Jaron Siewert und Stefan Kretschmer? Also ich glaube, es ist schwer, ein Szenario zu entwerfen, wo der Aufschrei noch größer gewesen wäre als im Moment, aber das wäre so ein Szenario gewesen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Bin ich mit einverstanden mit dieser Antwort. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Argument. Trotzdem ist es natürlich jetzt, quasi wo die Saison gerade erst angefangen hat, auch ein absoluter Schocker. Ich möchte nochmal bei dieser Personalie Matthias Gitzel und der Verbindung zu Nicolai Krikau bleiben. Das kann man ja lesen. Es gibt erste Gerüchte, dass Lasse Andersson den Verein eventuell im Sommer 2026 verlassen wird und zwar Richtung West Brem. Die kaufen ja gerne mal den einen oder anderen Superstar, also da scheitert es nicht an den Finanzen und der würde wahrscheinlich auch da gut hinpassen mit seiner Qualität, gar keine Frage. Und dann muss man sich überlegen, wer könnte denn sein Nachfolger werden? Ich habe dir ja letzte Woche schon gesagt, ich glaube, so wie das abgelaufen ist, Lasse Andersson, der geht, Vertrag läuft im Sommer aus und die holen Simon Pitlick. Da kann man jetzt auch erste Gerüchte lesen, dass das so passieren wird. Irgendwie würde das ja ins Bild passen.
Da sind wir wieder bei den Puzzleteilen und ich habe genau diese Nachricht, dass nämlich Lasse Andersson offenbar nach West Brem geht und Simon Pitlick für ihn kommt. Ich glaube, eine Viertelstunde vorher gelesen, bevor wir jetzt hier mit unserem Telefonat angefangen haben. Also es hat den Anschein, als ob die Meistermannschaft der Füchse dann zumindest so ein bisschen, man kann schon sagen, dann auseinanderbricht. Es ist ja auch unklar, wie es mit Dejan Milosavljev, mit dem Torhüter weitergeht. und dass Pütlik und Gitzel und Krickau ein Trio bilden können und auch schon gebildet haben, klingt alles sehr schlüssig für mich.
Ich glaube auch, dass das so passieren wird. Ein weiterer Kandidat ist vielleicht auch Lasse Möller, der ja auch in Flensburg unter Vertrag steht. Aber da müssen wir mal abwarten. Ich würde dann doch eher auf Simon Pütlik tippen, der zwar einen langfristigen Vertrag in Flensburg besitzt, aber auch eine Klausel, die es einem neuen Verein erlaubt, für, ich sag mal, eine ordentliche Summe diesen Spieler aus dem Vertrag herauszukaufen, aber wahrscheinlich für eine machbare Summe. Das ist ja heutzutage gang und gäbe. Und ich habe auch schon von verschiedenen Stellen gehört, dass Matthias Gitzel auch so eine Klausel besitzen soll. Wie hoch dann die Summe ist, das kann ich natürlich nicht sagen. Wir kennen die Verträge logischerweise nicht, aber trotzdem ist das auf jeden Fall auffällig, dass sich diese Spieler immer häufiger so eine Klausel in den Vertrag schreiben lassen. Du hast gerade Dejan Milosavljev genannt. Ein Spieler, der ja auch ganz entscheidend zum Gewinn der deutschen Meisterschaft beigetragen hat und der überragend gehalten hat im Halbfinale der Champions League, damit dann die Füchse auch das Finale erreichen konnten. Ein Spieler, der meiner Meinung nach ein bisschen an Kontinuität vermissen lässt. Wenn er aber heiß läuft, dann gehört er zu den absoluten Spitzentorhütern im internationalen Handball. Aber ich glaube, dass das auch so eine Personalie war, wo Hanning und Kretschmer sich ein bisschen in die Haare gekommen sind. Es gibt Gerüchte, dass Milosavljev nach Kielce geht, dann soll Lasse Ludwig zur Nummer 1 werden. Lasse Ludwig auf jeden Fall ein sehr, sehr guter junger Torhüter, gar keine Frage. Aber ich kann dann auch verstehen, und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn Stefan Kretschmer sagt, wir brauchen da aber auch ein bisschen Erfahrung und absolute Spitzenqualität, und die liefert Lasse Ludwig vielleicht noch nicht.
Ja, noch nicht, würde ich auch sagen. Ich glaube, der ist auf einem super Weg. Also wenn man guckt, wie der sich gemacht hat in den letzten Monaten, hat er auf jeden Fall Riesensprünge gemacht. Und in der Personalie oder in den Personalien, Milosavljev und Ludwig, vielleicht ist es da genauso gelaufen, wie sie es eben doch erzählt haben. Das nämlich, könnte ich mir gut vorstellen, dass Bob Hanning gesagt hat, lass Ludwig, den bauen wir auf als unseren Mann für die nächsten Jahre. Und ich kann mir dann auch genauso gut vorstellen, dass Kretschmer gesagt hat, wir brauchen hier aber schon jemanden, der ihm noch zur Seite steht und der ihn auch vielleicht ein bisschen anlernt.
Wir müssen über weitere Personalien sprechen, und eben habe ich es ja schon gesagt, Paul Drucks, Fabian Wiede und Jaron Sievert, die haben mehrere Jahre zusammen in der Jugend der Füchse Berlin gespielt und auch die Jugendmeisterschaften gewonnen, und trotzdem hat man jetzt nicht den Eindruck, dass die Best Buddies sind, also zumindest Sievert mit den beiden Spielern bzw. Ex-Spielern nicht im Fall von Paul Drucks. Das war schon interessant. Jaron Sievert war zuletzt Gast in einem anderen Podcast, da wurde ihm eine Sprachnachricht von Paul Drucks vorgespielt, und dann ist er hinterher jetzt nicht in Freude ausgebrochen. Also das scheint ein sehr rationales Verhältnis zu sein. Ich möchte nicht sagen ein schlechtes, aber wenn man dann auch bedenkt, dass Paul Drucks der zukünftige Geschäftsführer der Füchse Berlin sein soll, vielleicht spielt auch das eine Rolle, oder glaubst du das eher nicht?
Also ich weiß nicht, was da in den letzten Jahren passiert ist, aber ich weiß, dass die ja ein Jahrgang sind und die haben ja auch in der Jugend noch zusammengespielt, und nach allem, was ich so gehört habe, waren die sich schon grün. Und Fabian Wieder hat ja am Wochenende auch gesagt, dass Jaron Sievert jemand war, der das gelebt und geliebt hat, bei den Füchsen Trainer zu sein. Ich glaube nicht, dass es da zu großen Verwerfungen gekommen ist.
Wir kommen jetzt nochmal zu sprechen auf die menschliche Seite. Jaron Sievert hat sich auch via Social Media zu Wort gemeldet, ist aber sehr, sehr knapp gewesen mit seinen Worten und hat die auch wohl überlegt und hat gesagt, er bittet da um Verständnis, dass er sich erstmal nicht dazu äußern möchte. Das kann ich auch nachvollziehen. Wenn du dich jetzt in die Rolle von Jaron Sievert versetzt, wie gehst du damit um?
Ich wollte gerade sagen, Sascha, stell dir vor oder erinnere dich, wie die öffentliche Reaktion am Donnerstag war von Leuten, die da im Grunde nur drauf gucken, so wie wir. Und dann stell dir vor, wie es Jaron gegangen sein muss. Der muss ja völlig überrollt gewesen sein. Und dann, finde ich, spricht es sehr für ihn, dass er da sozusagen seine Impulskontrolle nicht verliert und eben sagt, ich sage im Moment vielleicht besser nichts oder ganz wenig, bevor ich irgendwas sage, was hier noch mehr Porzellan zerstört. Fand ich sehr clever von ihm einfach.
Auf der anderen Seite gab es dann auch eine vielleicht menschliche Reaktion der Fans in der Halle am vergangenen Samstag. Bob Hanning wurde ausgepfiffen. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Mann hat jetzt über 2 Jahrzehnte die Füchse Berlin mit sehr vielen guten und richtigen Entscheidungen auf den Weg gebracht bis hin zur deutschen Meisterschaft. Die haben viele Titel gewonnen und vor 20 Jahren, wie gesagt, sind sie in der zweiten Liga unterwegs gewesen. Jetzt wird er in der eigenen Halle von den eigenen Fans ausgepfiffen. Das ist der absolute Kracher.
Das war wirklich eine ganz krasse Situation. Und wenn du mir die Frage gestellt hättest, was muss denn passieren, dass Bob Hanning bei einem Topspiel gegen Magdeburg in der Halbzeitpause von den Berliner Zuschauern und Fans ausgepfiffen wird, hätte ich gesagt, so ein Szenario kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt wissen wir, was passieren muss. Jetzt muss so ein Beben passieren, wie es sich in der letzten Woche ereignet hat. Und dann kommt eben so eine Situation zustande, die natürlich außergewöhnlich war und die aus Fansicht, finde ich, schon verständlich ist. Ich glaube, die Leute beobachten schon, wer macht hier was. Und ich glaube, die Leute konnten auch wirklich ganz viel mit Jahon anfangen, sage ich einfach mal. Und mit Kretschel, die haben das cool gemacht. Mit denen konnte man sich identifizieren. Das sind quasi zwei Berliner. Und deswegen kann ich, wie gesagt, durchaus verstehen, dass Hanning da ausgepfiffen wird. Und wenn man sich so überlegt, was muss das mit ihm machen? Ich glaube, dass es ihn schon auch irgendwie angepackt hat und dass es ihn getroffen hat, auf jeden Fall.
Es gab ja dann einige Interviews. Also Bob Hanning hat sich zum Beispiel im Morgenmagazin beim ZDF geäußert. Er hat sich in einer eigenen Kolumne per Video auch nochmal dazu geäußert. Wie hast du diese Aussagen wahrgenommen? War das glaubwürdig? War das authentisch? Wie hast du Bob Hanning auch wahrgenommen bei diesen Interviews?
Also ich fand einen Satz bemerkenswert und der war, er muss sich bei Jahron entschuldigen. Das fand ich menschlich nachvollziehbar, nachdem was passiert ist. Andererseits dachte ich, niemand hat dich gezwungen, den Trainer zu entlassen. Du müsstest dich überhaupt nicht bei ihm entschuldigen, wenn du nicht diese Entscheidung getroffen hättest. Das fand ich ein bisschen seltsam. Und ansonsten, wie fand ich ihn bei den Auftritten? Ich meine, was für ihn spricht, er stellt sich. Er könnte ja auch sagen, wir haben quasi Tatsachen geschaffen, so und so ist es jetzt und Punkt aus. Es spricht für ihn, dass er sich äußert. Trotzdem ist es dann natürlich auch so, dass er seine Variante und das Volk bringen kann, sage ich mal, und dass er damit natürlich weiterhin versuchen kann, auch die Deutungshoheit zu haben. Ja, viel mehr kann ich da jetzt in die Sätze, die er gesagt hat, gar nicht irgendwie reinlegen. Aber auf jeden Fall fand ich diesen Satz komisch, dass er sich bei Jahron entschuldigen möchte, weil diese Entschuldigung hätte es ja überhaupt nicht gebraucht oder die Entscheidung vorher.
Er hat von einem Opfer des Systems gesprochen, das ist auch bei mir hängen geblieben. Das ist schon eine sehr interessante Formulierung. Du hast ja eben auch gesagt, das geht dann auch über die Gesellschafter der Füchse, die sicherlich auch ein Wörtchen mitzureden haben. Da spielt ja auch ein finanzieller Aspekt eine Rolle. Wenn man jetzt Siewert und Kretschmer entlassen hat, dann muss man ja bis zum Ende der Saison dann für die nochmal Gehalt zahlen. Aber war denn deiner Meinung nach die Entlassung von Jahron Siewert jetzt nach diesem plötzlichen Aus von Stefan Kretschmer überhaupt nötig?
Für meine Begriffe war ganz vieles unnötig, was da in den letzten Tagen passiert ist. Ich frage mich auch, man hätte ja Nikolai Krikau als Kaderplaner holen können und Jahron Siewert als Trainer weitermachen lassen können. Warum nicht? Hanning hat ja jetzt auch noch gesagt, sie haben sich für das Magdeburger Modell entschieden. Das ist natürlich auch erstmal ein bisschen sozusagen Adelung für das, was Bennett Wiegert da gemacht hat. Aber dann sind wir wieder genau bei dem Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Das ist quasi jetzt seine Deutungshoheit und er bringt jetzt eine Geschichte und das Volk, die nach seinem Gusto und nach seinen Vorstellungen erzählt wird.
Wundert es dich, dass Stefan Kretschmer sich noch nicht weiter geäußert hat?
Gute Frage. Ich glaube, bei Kretsche wird es so sein, dass es vielleicht noch ein bisschen braucht. Andererseits, ich fand auch bezeichnend, da merkt man auch, dass er sich mit dem Verein identifiziert und auch das weiterhin tut, als dann am Freitag die Reaktion kam und ja auch ganz viele Fans kritisch waren und auch teilweise böse Sachen im Internet geschrieben haben, gab es ja nochmal einen Post von Kretsche an die Fans, so nach dem Motto, reißt euch zusammen, steht hinter der Mannschaft, unterstützt die trotz aller Sachen, die passiert sind. Das ist dann auch professionell. Ja, und ich glaube, das zeigt dann auch, wie gesagt, dass er sich mit dem Verein schon weiterhin identifiziert. Ja.
Ja, er kann das natürlich hier gerne alles bei Kreisab darlegen. Ist überhaupt gar kein Problem. Also Kretsche muss sich einfach nur melden und dann besprechen wir das hier exklusiv in einer Stunde Interview. Gar kein Thema. Leider wird das, glaube ich, nicht passieren. Aber es wäre natürlich mal interessant, ihn auch über einen längeren Zeitraum dazu sprechen zu hören. Denn in der Regel sind das da dann Print-Interviews oder Online-Texte. Die sind dann gar nicht so lang. Die können auch gar nicht so viel wiedergeben wie vielleicht mal eine halbe Stunde oder Stunde Gespräch, wo man ja auch Emotionen ganz anders übertragen kann als in einem Text, den man liest oder vielleicht mal in einem Interview in der Halbzeit oder sowas. Aber mal gucken, was daraus wird. Ich bin sowieso gespannt, was die nächsten Wochen bringen werden. Du hast jetzt gerade dieses Magdeburger Modell angesprochen, aber als Bennett Wiegert vor gut 10 Jahren Trainer des SC Magdeburg geworden ist, da war er erstmal nur Trainer. Er ist in dieses Amt auch reingewachsen. Und die Amtszeit von Nikolai Krikau in Flensburg, die ist jetzt nicht gerade positiv zu Ende gegangen. Da gab es viel Kritik, wie das damals dort gelaufen ist. Und klar, auch dort kennen wir nicht exakt die Hintergründe, ist ja nie offen dargelegt worden. Aber er war da relativ schnell wieder raus, obwohl er mit Flensburg die European League gewonnen hat in seiner ersten Saison. Das ist ja auch sehr erstaunlich. Ich bin gespannt, ob das so funktionieren kann, dass er jetzt sofort beide Rollen übernimmt. Das finde ich schon happig für jemanden, der sich als Trainer eigentlich in der Bundesliga auf Dauer erstmal beweisen muss.
Ja, ist natürlich eine Riesenaufgabe. Und ich meine, manchmal gibt es ja so Konstellationen. Wir haben vorhin über Dago Sigurdsson gesprochen. Der war eine Zeit lang Füchse-Trainer und Bundestrainer. Gibt es ja auch andere ehemalige Handballer, bei denen das so war, die zwei Ämter inne hatten. Und ich weiß auch von Bennett Wiegert, dass der jetzt nicht besonders viel Zeit nebenher hat, um sich um andere Sachen zu kümmern, als eben um die Profimannschaft des SC Magdeburg. Weil das ist natürlich irgendwie ein Berg von Arbeit, den man da sich auf den Tisch holt sozusagen, den man also über längere Zeit eigentlich nicht bewältigen kann.
Das glaube ich übrigens auch. Also man sieht ja, bei Bennett Wiegert ist am Ende der Saison der Akku immer relativ leer. Ich habe großen Respekt davor, wie er das in Magdeburg über die vergangenen Jahre entwickelt hat. Und das ist, glaube ich, auch der entscheidende Punkt. Der SC Magdeburg ist in sich sehr gefestigt. Glaubst du, die ganze Nummer, dass es möglich ist, dass die Füchse Berlin aus den Fugen reißt?
Ich glaube, das hat auf jeden Fall das Potenzial, aus den Fugen reißt im Sinne von, dass sie vielleicht eine sehr durchschnittliche Saison spielen, gemessen daran, was sie eben letztes Jahr gespielt haben. Ich meine, faktisch ist bisher noch nichts passiert. Also es ist eine Niederlage am dritten Spieltag gegen den amtierenden Champions-League-Sieger, kann passieren. Trotzdem habe ich ja vorhin schon gesagt, das Wie könnte schon dazu führen, dass es da noch mächtige Nachwirkungen gibt. Und nochmal vielleicht zurück zu Nikolai Krikau. Der ist ja in Flensburg auch in der zweiten Saison entlassen worden, weil der Kader, der ihm zur Verfügung stand, ich glaube, die hatten am Saisonende 18 Minuspunkte. Und das ist natürlich für den Kader, den sie letztes Jahr hatten, ist das natürlich, würde fast schon sagen, eine Frechheit.
Und in der ersten Saison von Krikau lief das in der Liga ja auch nicht sonderlich gut. Da war, was die Abwehr angeht, sehr, sehr viel Luft nach oben. Das war das große Problem der SG Flensburg-Handewitt. Und dann kam ja auch relativ schnell schon seine Entlassung. Und dann war ja die Überlegung, ne, wer wird da neuer Trainer? Jetzt ist es mittlerweile Aljaž Pajovic. Wir wissen, dass das bislang nicht so extrem gut funktioniert, meiner Meinung nach zumindest. Da gibt's auch noch jede Menge Baustellen und sie haben, wenn wir gerade miteinander sprechen, keines der beiden ersten Spiele gewonnen. Unentschieden in Wetzlar, da hat Pajovic eine sehr unglückliche Rolle gespielt, weil er eine vierte Auszeit genommen hat und dann gab's eben dann nur einen Punkt und dann haben sie zu Hause gegen Stuttgart unentschieden gespielt und Stuttgart hat über lange Strecken in der Partie geführt und hätte das Ding auch gewinnen können. Also da sieht man mal, eine Trainerveränderung, Christoph, heißt nicht automatisch immer, dass dann alles gut wird, nur weil man etwas verändert.
Natürlich nicht. Und dann sind wir wieder bei einem Punkt, der die Füchse und den SC Magdeburg auch verbindet, nämlich die Tatsache, dass da wirklich bis zu Jarons Entlassung jetzt einfach auch Trainer Zeit bekommen haben. Ich habe mir irgendwann vor ein paar Monaten mal die Pressekonferenz angeguckt, auf der Bennett Wiegert vorgestellt wurde. Die war, glaube ich, ungefähr 10 Jahre alt. Und da sitzt da halt ein sehr junger Kerl, der, ich will nicht sagen, ein bisschen überfordert ist mit der Situation, aber der natürlich auch weiß, worauf er sich da einlässt bei so einem Verein. Und Benno hat mir auch erzählt, dass es natürlich Tage gab, an denen sie ihn am liebsten geteert und gefedert und aus der Halle gejagt hätten in Magdeburg. Und er sagte damals auch, er ist total froh, dass ihm die Entscheidungsträger Zeit gegeben haben. Bei Jaron war es ähnlich. Der konnte auch über einen längeren Zeitraum 5-6 Jahre wirken. Und so kann man dann auch eine Mannschaft aufbauen und entwickeln. Und bei Flensburg habe ich manchmal, um zum Ursprungsthema zurückzukommen, bei Flensburg habe ich manchmal das Gefühl, 15 gute Handballer und davon 5 neue vor der Saison mit großen Namen sind halt noch keine gute Handballmannschaft. Sowas muss wachsen und sowas funktioniert nicht, indem ich den besten Mann aus Eisenach dazu hole und noch 4-5 andere Stars und dann davon ausgehe, das wird schon irgendwie klappen.
Kontinuität, ich sage es immer wieder, insbesondere auf der Trainerposition, auch wenn es manchmal nicht so läuft, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für Erfolg, wenn man natürlich einen guten Trainer hat. Ja, wenn man einen schlechten Trainer hat, dann ist es ein bisschen schwieriger, aber du hast es gerade sehr gut dargelegt. Es gibt jetzt auch in Flensburg Gerüchte, dass Luka Witzke eventuell nach Melsungen geht. Das ist ja absurd, er ist ja gerade erst in Flensburg angekommen. Aber da sieht man mal, wenn man als Spieler heutzutage relativ früh auch eine Entscheidung trifft, zu einem anderen Verein zu wechseln und dann vielleicht einen Vertrag unterschreibt und dann gibt's da plötzlich Veränderungen, zum Beispiel im Trainerstab, dann kann sich für den Spieler selbst alles ganz radikal ändern. Und wenn du diese Vergleiche schon anstellst, in Flensburg hat man nicht diese Geduld und man hat sie aber in Magdeburg über viele Jahre gehabt und man hat sie jetzt auch in Berlin über viele Jahre gehabt, dann kann da etwas wachsen. Glaubst du denn, das wird mit Nikolai Krikau so wachsen, wie sich das die Füchse vorstellen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, Nikolai Krikau kann das gleiche Problem haben wie damals Erlingo Richardson. Da meinte ich ja vorhin schon, dass der einfach auf Dago nachgefolgt ist, auf einen super erfolgreichen Trainer, der auch ein gutes Standing einfach in Berlin hatte, den die Leute mochten. Er hat ja selbst bei seiner Vorstellung gesagt, eigentlich ist es dumm, diesen Posten zu übernehmen, weil was soll noch kommen nach Meisterschaft und Champions League Finale? Jetzt könnte man sagen Meisterschaft und Champions League Sieg, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen sehr utopisch, so eine Saison sich überhaupt noch mal vorzustellen. Also ich glaube, er ist schlau genug, um zu wissen, dass er sich da eine ziemlich heftige Aufgabe aufgeladen hat. Ob das menschlich passt, taktisch, generell so im täglichen Miteinander, sieh's mir nach, dafür kenne ich Nikolai Krikau viel zu wenig, nämlich gar nicht außerhalb vom Fernsehen und von so Sachen, die man über ihn liest. Deswegen fällt es mir da schwer, eine Prognose abzugeben. Aber auf jeden Fall stehen den Füchsen noch ein paar turbulente Wochen, glaube ich, bevor, wo sie, wie ich es vorhin schon sagte, sehr, sehr genau beäugt werden von der Öffentlichkeit und wo viele genau hingucken werden.
Ich habe Nikolai Krikau schon einige Male persönlich gesprochen, das letzte Mal etwas länger bei der Weltmeisterschaft im Januar in Oslo und da hat er mir gesagt, er möchte auf jeden Fall auf den richtigen Verein warten, er möchte keine überstürzte Entscheidung treffen und dann gab es ja, glaube ich, mal Gerüchte, Leipzig könnte an ihm interessiert sein und da war ich mir ziemlich sicher, das wird er nicht tun, weil das, glaube ich, nicht sein Anspruch ist, ohne da dem SC DHFK Leipzig zu nahe treten zu wollen. Aber das ist ja dann eher eine Mannschaft für das Mittelfeld der Liga. Und ich glaube, aktuell wären sie froh, wenn sie im Mittelfeld der Liga unterwegs wären, wenn man mal auf die Ergebnisse der ersten Spiele guckt. Aber trotzdem, dann habe ich auch mal sehr lange mit Krikau zusammengesessen und mit ihm gesprochen. Da war er noch Trainer bei GOG. Da habe ich die Fragen damals in dem Interview auf Deutsch gestellt und er hat auf Englisch geantwortet. Wer da nochmal reinhören möchte, ist schon einige Jahre alt, dieses Interview. Das muss gewesen sein, ein Jahr, glaube ich, bevor er dann in Flensburg angeheuert hat. Also da sieht man mal, wie sich das alles entwickeln kann. Was glaubst du, Christoph, was wird das für eine Saison für die Füchse Berlin? Ich meine, die müssen jetzt nach Nord, da ist immer eine mega Stimmung, das ist nicht so einfach, auch wenn ich wie gesagt glaube, dass Montpellier dieses Jahr ein bisschen besser ist und dann geht's zum VfL Gummersbach. Also da darfst du dir eigentlich keine Ausrutscher erlauben.
Du hast es ja vorhin schon gut skizziert mit einem Blick in die nächsten Tage und Wochen. Also ich sag mal so, in Nord kann man verlieren. In Gummersbach, die spielen super Ball, glaube ich, sind auch dieses Jahr nochmal stärker geworden. Da kann man auch verlieren. Und ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen und ich wünsche es keinem, auch nicht Nikolai Krikau, natürlich nicht. Aber wenn der mit 3 Niederlagen starten sollte, sind wir wieder bei dem Punkt, den ich gerade schon angesprochen habe. Man wird genau gucken, wo geht die Reise der Füchse hin. Und ich glaube auch, dass Kleinigkeiten, die sonst vielleicht gar nicht zu einer Diskussion führen würden, in einer Situation wie jetzt sehr wohl zu Diskussionen führen können. Und das ist ein ziemlich, also gefühlt so, dass es ein sehr, sehr wackeliges Konstrukt ist, mit dem die jetzt in den nächsten Wochen gehen.
Ja, das glaube ich auch. Die Stabilität der vergangenen Jahre ist jetzt so ein bisschen weg und das könnte zu einem richtigen Problem werden. 2 letzte Fragen habe ich noch. Die erste ist, was glaubst du, macht das jetzt mit dem Image von Bob Hanning, dass er ein Machtmensch ist, dass er gerne Entscheidungen trifft, dass er natürlich auch ein Interesse hat, auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden? Das wissen wir. Trotzdem hat er immer sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Aber was glaubst du, macht das jetzt mit dem Image von Bob Hanning? Er ist ja aktuell so ein bisschen der Buhmann.
Er ist absolut der Buhmann. Wie gesagt, er wurde in der Halbzeitpause von den Berliner Fans ausgepfiffen. Was macht es mit ihm? Ich glaube, er hat schon andere Stürme ausgesessen und irgendwie überlebt. Tauschen will ich mit ihm gerade nicht. Trotzdem glaube ich, er ist einfach auch selbstbewusst genug, um zu sagen, er hat ja auch am Samstag gesagt, es ist mir egal. Und hat das damit begründet, dass er sagt, er trägt halt die Verantwortung für diesen Verein. Und in den ganzen Jahren haben ihm halt viele Leute irgendwie versucht, sozusagen reinzuquatschen und Kritik zu äußern. Ich weiß nicht, ob es ihm wirklich egal ist, aber ich glaube, wie gerade schon gesagt, er hat schon andere Sachen ausgesessen. Und viel steht und fällt natürlich auch einfach damit, wie läuft es jetzt sportlich für die Füchse. Wenn die ab jetzt eine Serie starten und die nächsten 10 Spiele gewinnen, sagen vielleicht alle, war womöglich doch die richtige Entscheidung, weil Erfolg ist einfach mal die Währung, die im Sport zählt. Und gerade wenn es so ein erfolgreicher Verein ist, der kürzlich solche großen Erfolge gefeiert hat, dann ist das nochmal ganz besonders.
Du hast vorhin die Formulierung genutzt, wohin die Reise geht. Wohin geht denn die Reise von Stefan Kretschmer? Und das wäre dann meine letzte Frage heute.
Gute Frage, Sascha. Also ich weiß, dass ja Kretsche vorher in Leipzig war, dass er sich da auch ziemlich wohl gefühlt hat, natürlich in einer ganz anderen Rolle. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er vielleicht wieder in Leipzig landet. Aber ich glaube auch, wenn die letzten Tage eins gezeigt haben, dann, dass man auch einfach mit Überraschungen und Sensationen rechnen muss. Ich bin sehr gespannt, wo er landet, und ist ja auch kein Geheimnis, dass ich großer Kretsche-Sympathisant bin, auch SCM-Fan seit ganz, ganz vielen Jahren, also noch aus der Zeit, als Kretsche da gespielt hat, und dass ich ihn mag. Deshalb wünsche ich ihm auf jeden Fall alles Gute, egal wohin es ihn dann verschlägt.
Es gab ja auch mal die Aussagen, er könnte eventuell beim DHB mal was machen. Ich glaube, da müsste er den Laden 5-mal auf links drehen, damit das so läuft, wie er sich das vorstellt, und wir vielleicht auch weiterkommen im deutschen Handball. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Auf jeden Fall könnte man ihn hier in Dortmund gut gebrauchen, da bin ich absolut sicher. Und eine allerletzte Frage, die muss ich natürlich auch noch stellen. Jaron Siewert, was passiert mit dem?
Ja, auch eine gute Frage. Ich weiß es überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass Jaron Berliner ist, dass er mit seiner Familie da lebt, dass er sich wohlfühlt, dass er natürlich sehr gerne auch bei den Füchsen weitergearbeitet hätte. Andererseits weiß ich auch, dass es wahnsinnig intensive Jahre für ihn waren. Vielleicht braucht er einfach mal ein paar Monate Zeit, und vielleicht sollte er sich die auch nehmen und dann sehr genau überlegen, was könnte jetzt für mich in Frage kommen, bevor er irgendeinen Schnellschuss macht. Aber so wie ich Jaron kennengelernt habe, das ist ein ruhiger Zeitgenosse. Ich glaube nicht, dass der jetzt in 4 Wochen bei irgendeinem anderen Bundesligisten irgendwo anheuert. Setzt ja auch erstmal voraus, dass ein anderer Bundesligist innerhalb der nächsten 4 Wochen den Trainer wechselt, weil ich auch für relativ unwahrscheinlich halte. Aber um zur Frage zurückzukommen, ich glaube, Jaron sollte sich Zeit nehmen, gucken, was für ihn passt, und dass er eine hohe Handballkompetenz hat, steht außer Frage. Und ich glaube, wenn er möchte, werden sich da Optionen auftun.
Das glaube ich auch, und ich kann mir vorstellen, dass er bei seinem neuen Verein besonders darauf achtet, dass das ein Club ist, der auch auf Kontinuität setzt, der einem Trainer auch Zeit gibt und wo man keine Schnellschüsse macht. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so erwarten. Christoph, vielen Dank, dass du dir nochmal Zeit genommen hast, mit mir über diese Thematik zu sprechen. Ich weiß das sehr zu schätzen, denn das ist nicht selbstverständlich. Ich habe dir einmal schon ein bisschen Zeit genommen, und jetzt habe ich dir nochmal ein bisschen mehr Zeit genommen sogar. Weit über 50 Minuten ist dieses eine Gespräch zu diesem ein Thema in dieser Folge von Kreisab. Und ich glaube und hoffe, dass ihr trotzdem zufrieden gewesen seid und sagt, ja, das war spannend, was die beiden da besprochen haben. Und wenn ihr das so gut findet, dass ihr dieses Format unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Ihr könnt einfach vorbeischauen auf patreon.com/kreisab, und auch in den Shownotes, da gibt es einen Link zu PayPal. Ich habe es zu Beginn schon gesagt, ihr könnt mir auch gerne eine direkte Nachricht schreiben, falls ihr da Informationen zu haben möchtet, und uns generell auf den sozialen Kanälen folgen. Und in der kommenden Woche, das kann ich bereits ankündigen, gibt es ein exklusives Interview mit dem Geschäftsführer der Handball-Bundesliga Frauen, mit Christoph Wendt. Mit ihm habe ich auch eine gute Stunde zusammengesessen und darüber gesprochen, was war denn eigentlich los im Fall HB Ludwigsburg? Wie konnte es dazu kommen, dass der Lizenzausschuss nicht gemerkt hat, dass da eventuell Gelder fehlen? Alle diese Themen, die haben wir besprochen, auch was einen Spielmoduswechsel angeht und die Hallensituation bei den Frauen in der Bundesliga, die ist ja auch sehr diffizil. Und das hört ihr dann in der kommenden Woche hier exklusiv bei Kreisab. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Tschüss.